aus dem Morgenland. Also, die Weihnachtsgeschichte wird zweimal erzählt in der Bibel, einmal im Lukas-Evangelium, einmal im Matthäus-Evangelium. Man kennt immer so diese Lukas-Version. Es begab sich aber zu der Zeit, als der Kaiser Augustus und so weiter und so fort. Im Matthäus-Evangelium gibt es diese Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Und zwar heißt es hier, dass sie nach Jerusalem gekommen sind, aus dem Nirgendwo, aus dem Osten, irgendwie aus Chaldea vermutlich. Das wäre so die typische Ecke, wo Sterndeuter und alles, was so an weitergehendem Hokuspokus so denkbar ist, so seinen Schwerpunkt hatte in der damaligen Zeit. Und dann fragen sie in Vers 2, Kapitel 2, wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Ich möchte euch einladen, mal euch in ihre Schuhe reinzustellen. Da sind Leute, die es gewohnt sind, die Welt zu deuten über Sterne. Also, wir sind es eher gewohnt, die Welt zu deuten über die Tageszeitung. Also jeder von uns hat ja so sein Medium, mit dem er irgendwie entscheidet, was wohl so in etwa richtig ist, was so gültig ist, was für sie passt. Und beim Betrachten der Sterne, beim Betrachten der Sternkonstellationen, und damals muss man sagen, das astronomische Wissen war zu diesem Zeitpunkt schon wieder ziemlich am Boden. Also das astrologische Wissen, das Wissen über Sterndeutung, das explodierte. Das astronomische Wissen, das es 1000 Jahre vorher gegeben hatte, das war inzwischen schon wieder ziemlich flach. Und das blieb auch ziemlich lange ziemlich flach. Und in diesem Sinne gab es damals sogenannte Wandelsterne. Wandelsterne sind das, was wir Planeten kennen, nämlich Sterne, die wandeln über den Himmel. Deswegen hießen die Wandelsterne. Und wenn die sagen, wir haben einen Stern aufgehen sehen mit dem zukünftigen König und so, dann vermutlich handelt es sich um irgendwelche Planetenkonstellationen, die sich in einer besonderen Art und Weise am Himmel abgespielt haben. Was das alles genau ist, dazu kann man mal einmal in der Sternwarte Hamburg das entsprechende Programm buchen und so. Ja, also da gibt es ein paar Spekulationen und ein paar davon sind gar nicht so schlecht. Und weil sie gewohnt sind, die Welt aus diesem Blickwinkel zu betrachten, zu sagen, so das ist meine Quelle von Wahrheit und von Erkenntnis und von Vernunft und irgendwie sowas, gucken die also sich die Sterne an und sagen, ah, da ist ein neuer König in Israel. Und die machen sich auf den Weg, kommen an in Jerusalem und fragen nach dem neuen König. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Wir haben ja gerade in dem Video gesehen, dass ein Teilaspekt des Kommens Jesu, da ist, dass er ein König ist. Und sie waren tatsächlich in der Lage, mit dem, was in den Sternen war, irgendwie einen Teilaspekt dessen irgendwie zu erfassen, was hier gerade irgendwo in Israel Besonderes passiert. Sie werden dann vom König und von seinen Beratern, der König, zu dem kommen wir gleich noch, vom König und seinen Beratern werden sie dann tatsächlich dort nach Bethlehem geschickt. In Bethlehem begegnen sie dann Jesus und seinen Eltern. Und dann heißt es im weiteren Verlauf dieser Geschichte, sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder. Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum befahl ihnen Gott, nicht wieder zu Herodes zu gehen, so zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Also, sie machten sich auf den Weg dorthin und taten das, was man tut, wenn man es mit einem König zu tun hat. Nämlich ihm Respekt erweisen, und Respekt heißt bei Königen immer Geld rüberschieben. Ja? In diesem Fall ist das Gold, Weihrauch und Myrrhe, darüber könnte man auch nochmal, kann man ganze Predigtreihen drüber machen, was das hier bedeutet. Und auf jeden Fall, alles drei ist kostbar. Und das reicht uns jetzt erstmal für diese Geschichte. Also sie werfen sich vor ihm nieder, er ist ja immerhin ein König, sie sind nur weise. Und da, wo sie herkommen, ist es gut, sich vor einem König niederzuwerfen, sonst kann das mit Kopf weniger und so enden. Na? Sie geben ihm Gold und sind danach wieder auf ihre Kamele oder auf was auch immer gestiegen, sind wieder zurück nach Osten und konnten ab sofort ihren Kindern und Enkeln eine tolle Geschichte erzählen. So kann man Christsein betreiben. Man kann Christsein so betreiben, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, Jesus ist der König der Könige, der Herr der Herren. Und dieses, der König der Könige und der Herr der Herren, das darf mich ruhig was kosten. Sonntags klingelt der Wecker, ich stelle mich hier alle 8 Wochen in die Küche und kümmere mich um den ganzen Küchenkrempel. Wir essen immer nach dem Gottesdienst, herzliche Einladung schon jetzt. Wir kümmern uns um die Kinder, die hier in Scharen herkommen. Da drüben sind jetzt gerade 6 Kindergruppen unterwegs und kümmern sich um alles Mögliche. Wir sehen zu, dass unsere Kinder auch irgendwie Jesus als ihren König kennenlernen, als den, der das Sagen hat in ihrem Leben. Und das darf uns ruhig was kosten. Also in meinem Fall zum Beispiel mein Gehalt, ich bekomme ein Grundschullehrergehalt in etwa, mein Gehalt wird durch die Spenden der Leute in dieser Gemeinde getragen. Das ist Geld. Wer immer schon mal Gehälter gesehen hat, weiß, das kostet Geld. Ja? Also bis hierhin ist doch alles gut. Ich möchte 2 andere Leute vorstellen. Die 2. Person, die hier vorkommt, ist der König Herodes. Herodes hört, wie diese Leute sich in Jerusalem durchfragen. Jetzt muss man sich das ein bisschen ähnlich vorstellen, wie man das auch in dem Video gesehen hat. Diese Stadtmauern, die wir da gesehen haben, die sind ein bisschen älter, das passt nicht mehr so ganz, aber diese Stadt Jerusalem, bei Stadt denken wir ja an sowas wie Hamburg, ne? Stellt euch eher sowas vor wie Stade, obwohl das wahrscheinlich schon zu groß, ja? Also so ein Großdorf, ja? Also Jerusalem war sehr überschaubar. Das war nicht riesig. Also 3-mal im Jahr wurde es überflutet von Touristen, religiöse Touristen, Pilger, die da hinkamen. Dann war alles knüppeldicke voll. Da waren vielleicht 100.000 Leute im ganzen Großraum Jerusalem. Aber da konntest du auch nicht mehr dich drehen, wenden und irgendwie sowas. Also wir gehen davon aus, dass zu Lebzeiten Jesu in Jerusalem wahrscheinlich keine 10.000 Leute gewohnt haben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es kommt eine Karawane aus dem Osten mit lauter offensichtlich stinkreichen Leuten. Und das ist ja auch nicht so wie heute, wo du irgendwie, wenn du einmal über die Mönckebergstraße gehst, Leuten aus 13 verschiedenen Ländern begegnest. Und jetzt kommen also diese Leute und fragen nach dem neugeborenen König. Herodes hört davon und dann heißt es hier in Vers 4, ich muss mal einmal ausmachen und brauche ein Taschentuch. Hat einer ein Taschentuch für mich? Jetzt fühle ich mich frei. Okay. Er ließ alle führenden Priester und Gesetzeslehrer im Volk Gottes zu sich kommen, dieser Herodes, und fragte sie, wo soll der versprochene Retter geboren werden? Das ist spannend. Da kommen Leute aus dem Osten und sie fragen nach dem neugeborenen König. Herodes hört das und er fragt seine Berater, wo soll der versprochene Retter geboren werden? Herodes ist nicht doof und Herodes ist religiös nicht ungebildet. Herodes weiß erstens, dass Sterne Mist sind. Also die gibt es irgendwie, weil Gott sie gemacht hat, aber man kann aus den Sternen eigentlich nichts Gescheites rauslesen. Ja? Dann weiß er aber auch, dass Gott in der Lage ist, irgendwie alles durch die Gegend zu kugeln und im Zweifelsfall auch irgendwelche Planeten so voreinander zu schieben, dass das alles passt. Und er weiß, dass die sich auf den Weg gemacht haben und er ahnt, dass hier irgendwie gerade was Epochales passiert. Und das, was gerade geschieht, das kann eigentlich nur eins heißen im Kontext von Israel, im Kontext des Volkes Gottes, konnte es nur eins heißen, nämlich, dass der Retter geboren ist. Und das ist die Frage, die seinen Beratern stellt. Also er hat eine grundsätzliche Bildung von Glauben, die jetzt nicht besonders tief reicht. Es ist nicht so, dass er die ganze Bibel auswendig kann, wie das zu seinen Zeiten ein paar Leute konnten. Aber er weiß genug, um die richtige Frage zu stellen. Das ist doch schon mal was. Das ist schon mal top. Und nachdem er diese gute Frage gestellt hat, gucken die in ihre Schriften, beziehungsweise die tun so, als wenn sie ihre Schriften gucken, die brauchen nur in ihren Hirten gucken, die dir da jetzt fragt. Ne? Du wirst nicht hohe Priester in Israel, wenn du nicht das Alte Testament auswendig konntest. Und dann sagen sie ihm, ach, der wird in Bethlehem geboren. Steht ja in der Bibel drin. Steht übrigens wirklich in der Bibel drin. Also ist ein paar hundert Jahre zu diesem Zeitpunkt alt, aber ist immer klar, wenn der Retter kommt, dann wird er in Bethlehem geboren. Bethlehem ist übrigens kein Großdorf. Bethlehem würden wir noch nicht mal als Dorf bezeichnen. Je nachdem, aus welcher Gegend ihr kommt, würde man das vielleicht als Weiher bezeichnen oder als Hausansammlung oder als Straße oder irgendwie sowas. Ja, also in Bethlehem gab es zu diesem Zeitpunkt vielleicht 50 Häuser. Ja, also das war nichts. Das war okay, 50 Häuser sind auch 50 Häuser so. Ne? Also er hört es, Herodes hört es, sagt das diesen Leuten und sagt, wenn ihr ihn denn gefunden habt in Bethlehem, dann kommt zu mir zurück, dann werde ich auch zu ihm gehen. Bethlehem ist für ein Jerusalem, also mit einem, also wenn du das als König machst, so auf Sänfte und oder irgendwie so, ne, dann dauert das ja ein bisschen länger, dann wäre das vielleicht eine Reise von 5 Stunden. Ja, wenn du das ein bisschen unbequemer machst, so, ne, also römischer Offizier fährt und so, ne, dann wäre das auch in einer Stunde gut, anderthalb, ne, gut zu schaffen. Also das ist unterschiedlich, aber es ist jetzt nicht so eine Ewigkeit. Es ist jetzt nicht, dass man da 5 Tage hin muss und 5 Tage zurück und irgendwie sowas. Ne. Er schickt sie dahin und dann kommen die dahin und bekommen ja dann eben diesen Befehl, nicht zu Herodes zurückzukehren, sondern sie bekommen den Befehl, auf einem anderen Weg. Also nicht wieder bei Herodes landen. Und dann hören wir die Reaktion des Herodes. Als Herodes merkte, ich merke gerade, dass ich dir den falschen Vers gesagt habe. Lass den weg. Vers 16. Als Herodes, ich habe dir 15 gesagt, es ist 16. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, wurde er sehr zornig. Er befahl in Bethlehem und Umgebung alle kleinen Jungen bis zu 2 Jahren zu töten. Also es gibt eine zweite Möglichkeit, darauf zu reagieren, dass Jesus kommt. Und ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Ich bin gestern wieder mit The Turning auf der Straße gewesen. Wir haben Leute eingeladen, wir haben gesagt, Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben und so. Das ist verhältnismäßig simpel, was wir da auf der Straße mit den Leuten machen. Wir laden sie einfach ein, das Gute zu hören, was Gott in ihr Leben reinsprechen will. Und verhältnismäßig typisch für eine bestimmte Art von Leuten ist, dass es da Leute gibt, die haben ein gehöriges Maß religiöser Bildung. Also in diesem Fall war es ein echt sympathischer Grieche, den wir angesprochen haben. Griechisch-orthodox und da, ne, also da, meine Schwester wohnt in Griechenland, da ist irgendwie eine gewisse Religiosität, der kannst du dich da schier nicht entziehen. Da musst du schon Gewalt anwenden. So, ne? Und das merkte man auch bei ihm, dass es da bestimmte Hintergründe gab, die er irgendwie hatte. Und auf die Frage, ob er sich sicher ist, dass er in den Himmel kommt, wenn er stirbt, auf diese Frage hat er gesagt, sicher nicht. Sicher nicht. Ja, dann haben wir noch ein bisschen geredet und so, ne? Und vielleicht wäre er heute in den Gottesdienst gekommen, hat sich dann doch anders offensichtlich entschieden, er ist jetzt nicht hier. Aber jetzt ist also jemand mit einer gewissen religiösen Bildung und sagt, weißt du, ich will mit diesem Jesus eigentlich nichts zu tun haben. Ich will mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Ich weiß zwar irgendwie was von dem, der wusste sogar mehr als die Sterndeuter. Er wusste, dass dieser Kommende eben ein Retter ist und nicht nur ein König. Er wusste mehr, hat aber weniger gelebt. Er ist in gewisser Weise zu einem Feind der ganzen Sache geworden, aber das wäre jetzt gar nicht so mein Punkt. Und dann gibt es hier eine dritte Gruppe und die finden wir im Lukas-Evangelium. in Kapitel 2 auch. Also jetzt gehen wir in den Part, der so richtig so der super bekannte, also wenn man Bibeltexte schon mal gehört hat, dann ist es in der Regel dieser hier in irgendwelchen Weihnachtsgottesdiensten, Kapitel 2, Vers 11. Da begegnet der Engel auf dem Feld Hirten. Und nachdem Jesus geboren war, sagt der Engel: Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids, Christus der Herr. Den Hirten wird Jesus als Retter vorgestellt. Also die Engel, die von Gott kommen, wenn die den Auftrag Jesu runterdampfen müssten auf einen Begriff, dann verwenden sie nicht den Begriff des Königs, sondern sie verwenden den Begriff des Retters. Und das ist ein Riesenunterschied. Er ist der Christus. Christus heißt der Gesalbte. Das hebräische Wort ist Messias. So für die, die ein bisschen religiöse Vokabeln kennen, beides schon mal irgendwie gehört. Er ist der von göttlicher Autorität Eingesetzte. Und er ist in erster Linie eingesetzt als Retter. Was machen sie mit dem, was sie hören? Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Und dann gehen sie dahin und gucken sich das an und sehen, ist ja wirklich so. Hier ist wirklich ein Kind und, ne? Also, ich befürchte ja, dass bei vielen von uns, wenn ein Engel uns erscheinen würde, würden die meisten von uns nicht nach Bethlehem zu einem Stall gehen, sondern erstmal zu einem Psychiater. Weil wir sind es ja gewohnt, das, was wir für wahr halten, aus der Tageszeitung zu holen. So wie die Weisen ihr Wissen aus den Sternen holen. Das ist richtig. Religiöse Offenbarung, also dass etwas Übernatürliches reintritt in unser Leben und uns berührt, dafür haben wir häufig gar keine Deutung mehr. Wir sind in einer so durchsäkularisierten Gesellschaft groß geworden, dass wir uns einmal schütteln und sagen: Mensch, ich habe wohl heute schlecht gefrühstückt. Hätte gestern Abend nicht mehr so doll essen sollen oder irgendwie sowas. Die Hirten begegnen den Engeln. Und das ist für sie so unumstößlich wie nichts anderes. Das hat er gesagt. Und wenn das der Engel sagt, dann ist das so. Wir gehen da jetzt hin. Wir gucken uns das an. Es bringt sie zum Handeln. Es bringt sie zum Dahingehen. Und dann heißt es Vers 20, die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Das ist ganz spannend. Die Weisen, von denen heißt es, sie gingen zurück. Und fertig. Also wir können Gott als König in unser Leben integrieren, als einen Weltenlenker, als einen, der irgendwoher müssen wir ja kommen, irgendwohin muss es ja gehen, ne? Also irgendwie sowas. Das kriegen wir alles irgendwie eingebaut. Aber es macht uns nicht glücklich. Das darf uns auch was kosten. Das darf uns auch gewisse Mühe bereiten. Immerhin ist er ja König. Aber es macht uns nicht glücklich. Was wirklich glücklich macht, ist, wenn wir Gott als Retter begegnen. Wenn wir begreifen, dass ein Gott gekommen ist, seine Hand in meinen Schlamm gesteckt hat, mich an den Haaren rausgezogen hat und gesagt hat: Ich hab dich. du gehörst zu mir. Und ich lasse dich nicht mehr los. Ich möchte euch heute bitten, für euch innerlich zu klären, was ist deins? Manche von uns fangen ihre Geschichte mit Jesus damit an, dass sie ihn als Retter kennenlernen und irgendwann mal vergessen, dass sie gerettet sind. Das war spannend, als ich gestern mit diesem griechischen Mann da auf der Straße stand, hat er dann irgendwann im Gespräch gefragt, was bringt denn das Ganze? Da habe ich ihm gesagt, du, weißt du, ich bin eingeschlafen mit dem Gestreit meiner Eltern. Das war meine Einschlafmelodie. Mein Vater ist gestorben, als ich 12 war. Wäre er nicht früher gestorben, hätten die sich irgendwann scheiden lassen. Es wäre einfach alles nur ätzend gewesen. Es war alles nur ätzend. Für mich war immer klar, ich werde meine Ehe gegen die Wand fahren. Das war immer deutlich. Und dann bin ich irgendwann Christ geworden. Und als ich Christ geworden bin, ist langsam in mir Hoffnung gewachsen, dass ich vielleicht doch in der Lage bin, Beziehungen so zu leben, dass es eine Frau an meiner Seite dauerhaft aushält. Das macht Jesus. Jesus rettet. Jesus krallt sich Leute und macht was an unseren Herzen. Jesus will an uns ran. Wenn Leute sagen, Weihnachten ist das Fest der Liebe, dann würde ich sagen, Weihnachten ist das Fest der Hoffnung. Weihnachten ist das Ereignis, das uns ahnen lässt, dass es vielleicht doch ein besseres Morgen gibt. Dass es sein könnte, dass Gott auch mit meinem Herzen zurechtkommt. Dass Gott zurande kommt mit meinen Abgründen, mit meiner Dunkelheit, mit meiner Faulheit, mit meiner Bosheit. Dass Gott zurechtkommt mit meinen Beschränkungen. Dass Gott zurechtkommt mit meiner Hartherzigkeit. Die Hirten hatten es, was das angeht, verhältnismäßig einfach. Sie waren der Dreck dieser Welt. Es gab zu der damaligen Zeit so etwas wie Obdachlose nicht. Weil obdachlos bist du sowieso gestorben. Das hast du nicht lange überlebt. Die Obdachlosen der damaligen Zeit, das waren die Hirten. Das waren die, die richtig ganz unten waren in der Hierarchie. Viel tiefer ging es nicht mehr. Das sind die illegalen Tellerspüler in unseren Restaurants, die über Mindestlohn nur lachen können. Das waren die Hirten. Und in diese Situation kommt der Engel rein und sagt, euch ist der Retter geboren. Für manche von uns, für manche mit unserer Biografie ist das extrem schwierig, dazu Ja zu sagen, ja, ich brauche Rettung. Ich brauche Rettung. Ich brauche einen, der mich an sich zieht, damit ich einen Morgen habe. Damit was aus mir werden könnte, was vielleicht besser ist als die Spur, auf die mich mein Leben gesetzt hat. Ich brauche einen, der das erlösende Wort über mir ausspricht. Und so viel sei an dieser Stelle mal gesagt, es geht ja nicht nur um ein erlösendes Wort, sondern es geht um eine erlösende Tat. Dieser Jesus, dieser Retter wird zum erwachsenen Mann und als Erwachsener entscheidet er sich, meine Schuld auf sich zu nehmen. Zu sagen, gib mir deine roten Zahlen und buch die auf mein Lebenskonto und lass mich für deine Schuld sterben. Das ist das Angebot Gottes. Das ist das Angebot eines Retters an Leute, die hoffnungslos überschuldet sind mit ihrem Lebenskonto. Die sagen müssen, ja, ich hab's gegen die Wand gefahren oder ich bin dabei, es immer wieder gegen die Wand zu fahren. Das sind die Varianten, in denen wir uns bewegen können. Du sitzt wahrscheinlich nicht hier und bist ein Herodes. Und das gibt uns manchmal ein gutes Gefühl. Wir sind zumindest nicht gegen Gott. Sonst würden wir wahrscheinlich hier nicht sitzen. Es sei uns einer 10 Euro zugesteckt, damit wir es hier aushalten. Aber das reicht nicht, wie ein Weiser Gott als König irgendwie reinzubringen ins Leben. Es geht darum, dass Gott ein Retter sein will. Dass Gott in meinem Leben einen Unterschied machen will. Gott will sich an uns, lass mich mal fromm sagen, Gott will sich an uns verherrlichen. In der Ewigkeit will Gott mit uns angeben. Der will in der Ewigkeit uns vorzeigen und will sagen, guck mal, so habe ich ihn oder sie vorgefunden und so sahen sie nach 10 Jahren aus. So sahen sie nach 20 Jahren aus. Guck mal, ich habe sie gerettet. Und so sehen sie jetzt aus in der Ewigkeit. Ist das nicht der Hammer? Ich habe sie gerettet. Paulus benutzt mal das Wort der Beute. Wir sind Gottes Beute. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, uns erbeuten zu lassen. Die Einladung ist, heute hier und jetzt zu sagen, Jesus, ich will dich als Retter. Und mehr als alle anderen Aspekte, ich will dich als Retter. Komm zurecht mit mir, komm zurecht mit meinem Leben. Und klar, sei auch mein König. Aber ohne, dass wir gerettet werden, ohne, dass Gott an unser Herz rankommt, ist auch das mit dem Untertansein gegenüber einem König ein freudloses Geschäft. Und deswegen mal so als Testfrage, wie glücklich bist du eigentlich darüber, dass du Christ bist? Hier bei den Hirten heißt es, sie priesen Gott und danken ihm. Das machen wir jetzt auch gleich, ne? Wir singen jetzt gleich Lieder. Das haben wir gut liturgisch irgendwie eingepackt. Aber glücklich sein. Wisst ihr so dieses glücklich sein? Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn hergegeben hast für uns. Ich danke dir für deine Fürsorge. Ich danke dir dafür, dass du uns als Verlorene gesehen hast und dabei nicht belassen hast. Und ich möchte dich jetzt besonders für diejenigen bitten, die vielleicht schon über viele Jahre hinweg dir folgen, dir als König folgen und die vielleicht schon über Jahre hinweg nicht mehr erlebt haben, dass du ein rettender Gott bist. Einer, der unser Herz verändert, unser Denken, unser Fühlen, unsere Umstände. Einer, der Erbarmen hat mit unserem erbarmungswürdigen Zustand. Amen. Wir haben es hier in diesem Gottesdienst so, dass immer ein paar Leute, wäre vielleicht auch schön heute ein, zwei mehr Leute hier sind, die mit euch beten, wenn ihr das möchtet, euch segnen. Vielleicht wollt ihr auch auf die Predigt antworten, vielleicht gibt es ein völlig anderes Thema.